Herzlich willkommen beim Podcast Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer. Präsentiert von Red, der Marke für das Elektrohandwerk. Heute zu Gast bei Redezeit die beiden Gründungs- und Vorstandsmitglieder des Vereins Elektriker ohne Grenzen, Angelika Wenger und Sylvain Volp. Sie elektrisieren Menschen in Deutschland mit einer Idee. Wir elektrifizieren die entlegensten Ecken der Welt. Heute begrüße ich hier beim Podcast Redezeit Sylvain Volp und Angelika Wenger. Hallo Angelika, hallo Sylvain.
Hallo.
Hallo.
Angelika und Sylvain sind Gründungsmitglieder des Vereins Elektriker ohne Grenzen. Sie sind spannenderweise beide keine Elektriker, sondern verstehen sich neben ihrer Rolle im Vorstand des Vereins vor allem als Projektmanager. Sylvain, bevor wir im Detail auf Elektriker ohne Grenzen eingehen, erzähl uns doch bitte mal in kurzen Worten, wie du in dieser Rolle gelandet bist. Also woher du kommst, was du in der Vergangenheit so gemacht hast und vielleicht was so dein zündender Moment in Sachen Elektriker ohne Grenzen war.
Ja, okay. Also praktisch, erstmal war ich immer bisschen so für soziales Engagement offen, wollte ich immer irgendwas tun. Während des Studiums, also ich habe Maschinenbau studiert, also ich bin kein Elektriker, aber ein kleines bisschen die Theorie passt soweit.
Ein Techniker zumindest.
Genau. Und als ich praktisch, während des Studiums hatte ich wenig Zeit, aber als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich dann Angelika kennengelernt und wir waren beide irgendwie so, haben wir so ein Gespür oder wollen wir schon ein bisschen was tun? Und dann hatte ich mir vorgestellt, irgendwann möchte ich mich engagieren. Und dann hatte ich ich war schon in Deutschland, also ich komme ursprünglich aus Frankreich, war ich schon damals in Deutschland und habe versucht, irgendwie Vereine zu finden, wo ich irgendwas machen konnte, war aber einfach nicht ganz so zufrieden. Also ich weiß nicht, ob man es nennen kann, aber ich habe zum Beispiel bei UNICEF damals probiert und die Aufgabe war vor allem, Postkarten zu verkaufen und da war relativ viel Zeit, also was in Anspruch genommen wurde für mich, nicht so viel Ergebnis, weil viele Meetings oder so waren. Da war es nicht so genau, was ich wollte. Und da parallel dazu gab es einfach aus Frankreich, davon hatte ich schon mal gehört, diese Electricien sans frontières. Und da fand ich es eigentlich ziemlich spannend, weil das ist genauso in meiner Branche, also Energiebranche, wo ich selbst arbeite. Und dann habe ich gedacht, okay, spannend, dann versuche ich dort Mitglied zu werden. Ich habe teilweise in Metz studiert, in Frankreich. Und die hatten dort regional ein Zentrum und dann bin ich dort Mitglied geworden einfach. Und das habe ich dann ein paar Mal, also ein paar Dinge so gemacht, aber die Entfernung war etwas ungeschickt, weil der Verein dort ist schon so, dass es wenig digital läuft, sondern schon eher, man trifft sich wirklich. Und das heißt, da war ich jetzt schon in Karlsruhe und da war es nicht so geschickt, aber okay. Und schlaggebend war 2010, also im Januar, war dann das große Erdbeben in Haiti. Und dann haben die viele Leute gesucht. Und zwar nicht, also das ist kein typisches Projekt, weil die meisten Projekte sind Entwicklungsprojekte. In dem Fall war es eher so ein Notfall, also Urgent Projekt, so ein Nachhilfe, wirklich so, wo es direkt nach dem Not war. Ich war erst im April, das heißt, also das hat sich sehr, sehr lang gezogen, die Unterstützung. Und in der Tat, als sie gesucht haben, gesagt, okay, könnte ich mir vorstellen. Also ich bin zwar kein Elektriker, aber wenn ihr mich braucht, dann bin ich dabei. Und das ist es in der Tat so geworden. Und dann haben wir so
hingeflogen auch dann vor Ort.
Genau. Ich war 3 Wochen dort. Und da haben wir wirklich, also da habe ich real, also nicht nur aus der Theorie, so wie ihr vorher ein bisschen Projekte aus der Entfernung ein bisschen planen und solche Dinge, dann habe ich wirklich so live ein Projekt zum ersten Mal für mich erlebt und zwar nicht nur so ein relativ einfaches Entwicklungsprojekt, sondern gleich diese Ausnahmezustand erlebt. Mhm. Und daraus, also mit alles, was ich dort erlebt habe, daraus hatte ich im Kopf so, okay, eigentlich in Deutschland gibt es keine Elektriker ohne Grenzen, gibt es keinen Verein, der wirklich als Fokus wirklich nur das tut, vor allem mit den
Ja.
Prinzipien von Électricien sans frontières, die mir gut gefallen hat. Und dann habe ich gedacht, also warum gründe ich das einfach nicht? Damit wir praktisch auch irgendwie, so war die Vision, die Energiebranche auch also ein bisschen da hinbewegen können, weil eigentlich Deutschland ist auch also sehr starkes Land, was das betrifft, erneuerbare Energie auch. Und dann habe ich gedacht, dann spreche ich mal Angelika an und dann frage ich sie, okay, bist du dabei? Versuchen wir mal irgendwas zu gründen. Und so ging es einfach.
Cool. Also ich bin ja erstmal sprachlos, dass es einen Franzosen braucht, der in Deutschland diesen Verein gründet. Das finde ich schon mal großartig. Angelika, dann bist du quasi relativ schnell dazugekommen in der Ideenfindungsphase oder bei der Gründung oder nach der Gründung. Woher kommst du? Was ist deine Geschichte und wie bist du da irgendwie reingerutscht?
Ja, also am Ende braucht es ja mindestens 7 Mitglieder, um in Deutschland einen Verein zu gründen.
Ja.
Deswegen hat Silva natürlich zunächst mal nach Mitstreitern gesucht. Wir hatten uns schon einige Zeit vor der Gründung eben über diese Idee ausgetauscht, die Idee mit uns herumgetragen und dann gemeinsam die Gründung vorbereitet und eben noch ein paar weitere Mitstreiter gesucht, auch spätere Mitglieder dann selbstverständlich. Und so haben wir dann schließlich am 18. Juni 2012 den Verein mit insgesamt 11 Personen gegründet. Für mich war es insofern auch ganz spannend, so am Anfang, weil ich tatsächlich am Tag danach für meinen Beruf für einige Zeit zum Arbeiten und zum Leben und zum Arbeiten in ein Entwicklungsland nach Südamerika gezogen bin.
Ah.
Da konnte ich mich dann natürlich so in den ersten Wochen und Monaten und auch Jahren nicht so stark im Verein einbringen. Als ich dann 2016 wieder zurückgekommen bin und ein neuer stellvertretender Vorsitzender für den Verein gesucht wurde, habe ich mich dann zur Wahl gestellt und seitdem unterstütze ich eben Silva und den Verein hier auch in dieser Funktion. Habe aber tatsächlich durch meinen Beruf und die Erfahrung aus Leben und Arbeit in einem Entwicklungsland auch sehr viele Herausforderungen kennengelernt, weiß auch, wie man pragmatisch nach Lösungen sucht in solchen Situationen und
Was,
glaube, dass ich
entschuldige,
den Verein so auch ganz gut
was ist denn
unterstützen
dein
kann.
Ursprungsberuf? Also wo
Ah, ich
kommst du
habe
beruflich her?
Betriebswirtschaftslehre
Ah, eine
studiert. Also
Kollegin,
eigentlich
schön.
bin ich ja Kauffrau. Nichtsdestotrotz arbeite ich schon seit vielen Jahren in der Energiebranche und in den letzten Jahren auch insbesondere im Bereich erneuerbare Energien.
Also scheint mir, dass dieses Thema Energie oder erneuerbare Energie so ein bisschen der gemeinsame Nenner für euch beide ist. Und ich vermute auch, Elektriker ohne Grenzen erinnert ja nicht ohne Grund an diese bekannte Ärztevereinigung. Also ich gehe davon aus, dass ihr irgendwie das Gleiche macht, nur irgendwie auf elektrischer Basis, oder? Also was ist euer Ziel oder was ist die Vision bei Elektriker ohne Grenzen, Angelika?
Wir kennen das ja in Deutschland tatsächlich nicht anders. Elektrischer Strom macht in unserem Alltag so viel möglich, was uns oft gar nicht bewusst ist. Und durch unsere Erfahrungen eben in und mit Entwicklungsländern haben wir sehr schnell gemerkt, dass wenn diese Grundlage fehlt, entweder weil es noch überhaupt gar keinen Strom gibt oder weil es zwar eine Stromversorgung, einen Anschluss an das örtliche Stromnetz gibt, der Strom aber ziemlich häufig ausfällt, also die Stromversorgung sehr instabil ist, dass sehr vieles nicht so, wie wir es von zu Hause aus kennen, auch möglich ist. Und das ist am Ende tatsächlich auch unsere Vision, dass elektrischer Strom Bildung und Ausbildung möglich macht, indem man zum Beispiel PCs nutzen kann, auch beispielsweise eine Bäckerei betrieben kann, einen Ausbildungsbetrieb, indem man der Schule einfach das Licht anmachen kann an trüben Tagen, da muss der Unterricht nicht ausfallen. Oder auch im Gesundheitsbereich für den Betrieb jeder Gesundheitsstation, jedes Krankenhauses benötigt man selbstverständlich eine stabile Energieversorgung.
Ja, das ist eine ganz
Und
andere
genau daran arbeiten wir mit.
ganz andere Perspektive. Ne? Unser eins, sage ich mal, hier im gelobten Land hat das größte Problem, wenn der Handy-Akku mal leer ist. Und aus der Perspektive, dass ich keine Schule haben kann, wenn es einfach zu dunkel ist, sieht die ganze Sache schon ganz anders aus. Du hast jetzt schon zwei, drei
Genau.
Beispiele genannt, Angelika. Sylvain, ihr habt in eurer Geschichte, glaube ich, 12 konkrete Projekte bisher realisiert. Kannst du uns vielleicht mal so durch ein konkretes Projekt beispielhaft durchführen? Vielleicht ich glaube 2019 war das, da gibt es ja auch bei YouTube einen ganzen Haufen Videos und so einen Videoblog von eurem Montageteam. Vielleicht kannst du uns mal so beispielhaft daran langführen, wie das losgeht, wie ihr drauf kommt, das zu machen, was ihr da macht und was dann so passiert.
Ja, gerne. Also das Projekt heißt Holu, das ist in Nordvietnam und das ist das hat unsere eine ja und eine der erste Projektleiter, also auch unser einziger ältere Mitglied, der einzige, der Rentner ist bei uns. Also wir sind eher so jüngere Verein, also so die meisten sind zwischen so um die 30, 40 rum, was eher ein bisschen untypisch ist. Also viele Vereine, die die Zeit haben, sind dann entweder die Studenten oder die Rentner. Das heißt, dazwischen ist eher der Alter, wo die wenigsten sich also engagieren, weil man also Hausbau, Karriere, Kinder,
Kinder,
Familiengründung,
genau.
alles. Also eigentlich haben wir gar keine Zeit dafür. Aber ja, also nebenbei, was genau das auch spannend macht, ist genau, weil wir keine Zeit haben, dann versuchen wir besonders effizient zu sein. Und das ist, was mir auch gut gefällt, im Vergleich und dieses so auch vor Ort die Dinge selbst tun und nicht nur das Geld sammeln, so wie ich es da damals so also bei UNICEF erlebt hatte. Und das ist was, was ein bisschen Spaß macht. Und konkret, was tun wir? Also es gibt eine Anfrage, die praktisch von den Bedürftigen dann kommen und das kommt dann entweder direkt an uns oder über einem anderen Verein, einen Partner. Und wenn es da bei uns ankommt, dann ist es erstmal nur eine Anfrage und wir prüfen die Anfrage. Das heißt, wir haben jetzt auch Projektkriterien. Das muss nach unserer Satzung passen, aber schon deutlich darüber hinaus. Also es geht nicht nur darum, jeder, der einfach eine Photovoltaikanlage will, sagt, hallo, ich brauche eine Photovoltaikanlage. Nee, das ist nicht. Also was man braucht, ist nicht Strom, weil Strom an sich bringt erstmal nichts, sondern der Strom ist nur der Mittel zum Zweck. Das heißt, wir müssen erstmal nach Bedürfnisse einfach angehen, analysieren, worum
Ah, und
geht
da
es für
kommen dann so
dieses
die
Projekt.
Schule in, da kommt dann so die
Genau.
Schule ins Boot oder eben das Krankenhaus oder sowas in der Art, oder die Bäckerei, was Angelika ja
Genau,
meint.
genau,
Ah.
genau. So wird praktisch geguckt, okay, geht es gerade um Zugang zu Wasser, was oft in Afrika der Fall ist, geht es um eher Bildung, geht es also, und dann, wie können wir das verbessern? Und dann ist es genau, also praktisch, das wird genau geguckt. Am Beispiel von Holu, das war sehr abgelegen. Das heißt, dann gibt es
Ja.
wirklich gar kein Netz. Es ist auch so, dass es nicht vorgesehen ist, irgendwann sie zu elektrifizieren. Das heißt, wenn wir nichts tun, wird auch erstmal, werden sie nicht geholfen. Und
Also
auch
das ist
die.
so ein Bergdorf im Dschungel, ne? Ich habe mir diese Geschichten bei
Genau,
YouTube
genau.
angeschaut, nur dass sich die, die das nicht wissen, vorstellen können. Also scheinbar muss man da irgendwie stundenlang hinlaufen über so einen Trampelpfad, weil es gar keine Straßen gibt, wenn ich das richtig gesehen habe.
Genau. Das ist also für die Projektleiter, also zwei Mitglieder, also der Projektleiter, das war der Peter und der Tom, sind zusammen dahin gegangen. Und also Landschaft ist echt wunderbar. Also die haben auch einfach schöne Bilder dann. Deswegen also in dem Video, das ist nicht nur, also hat nicht nur die Leute dort geholfen, aber sie haben auch dabei eine super schöne Landschaft dabei erlebt, muss man auch sagen. Und das ist so weit weg, also dann geht es darum, okay, die haben Bedürfnisse, je nachdem, wo es ist, es muss nicht immer Photovoltaik sein. Nur die ärmsten Länder der Welt haben, in der Regel sind die immerhin mit Sonne reich, so dass es oft eine Lösung ist. Aber wir können es durchaus auch mit Wasserkraftwerken zum Beispiel anbieten. Das ermöglicht durchaus, also das spart durchaus die Batterien, wenn es dann durchgehend läuft. Das ist eigentlich also etwas geschickter, weil diese Batterie natürlich schon eine bestimmte Lebensdauer hat und die gehen eventuell kaputt, dann müssen die auch ersetzt werden. Und da sind wir schon in die Richtung, okay, Nachhaltigkeit. Wie können wir dafür sicherstellen, dass wenn wir wieder weg sind, dass es eigentlich das Projekt noch bleibt und von sich selbst trägt? Das heißt, jedes Projekt, also es wird geprüft, also was die Bedürfnisse und so sind, aber es wird gleichzeitig auch überlegt, okay, wie können wir dafür sorgen, dass es sich selbst trägt? Und dabei ist es eigentlich vom Anfang an bei der Anfrage wichtig, die Leute vor Ort. Oft, also haben wir manchmal Partner, so als Unterstützung, aber auch kriegt man relativ schnell mit, die Leute vor Ort, wie groß die Bereitschaft da ist, praktisch sich selbst zu helfen.
In Hulu hattet ihr ja beides, ne? Da habe ich gesehen, in den Videos einerseits gab es da einen Partner, der da irgendwie alles Mögliche gemacht hat, und auch die Leute aus dem Dorf schienen da recht aktiv zu sein. Inklusive genau. der Kinder, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, genau, genau. Das ist, und das beste Beispiel ist es, es gibt viel Material. Also ein Photovoltaik-Anlage wurde gebaut. Das heißt, es musste sehr viele Material hochgetragen, Kabel und so weiter. Und da gibt es also für mich eine das schönste Bild überhaupt für dieses Projekt ist, wenn diese ganze, die Dorfbewohner diese lange Kabel dann über den Weg hochträgt, und dann sieht man, also weil wir hatten dabei eigentlich auch ein professioneller Fotograf, der auch Videos da gemacht hat, und der Roland, und das war natürlich echt schön, also der ist Mitglied bei uns, hat es einfach dabei mitbegleitet, deswegen haben wir so schönes Video, viel besser, als wenn man es als Amateur macht. Und da kann man praktisch von oben, er hatte so eine Drohne, kann man von oben sehen, wie diese Kabel da hochgetragen werden. Und das ist schon einfach ein sehr, sehr schönes Bild. Und es zeigt wirklich, wie engagiert die Bewohner waren. Und das ist wirklich also hervorragend. Da merkt man wirklich, dass wir nicht einfach so die... Klar, sie können sich sowas nicht leisten, insofern wir bringen das Geld, um so die Anlage dann zu bauen, aber die geben sehr viel, um praktisch das zu ermöglichen in dem Rahmen, was sie können. Und das ganze Material tragen ist typischerweise, was sehr oft von den Bewohnern erwartet ist. Und danach haben wir natürlich auch noch Peter, der wie gesagt, der schon Rentner ist, zeigt, was der nächste Schritt ist, und ein witziges Teil des Videos ist auch, dass man sieht, okay, jetzt muss man einfach eine Fläche schaffen, wo die Anlage kommt, und da fängt er an, schon mal so einen Stein irgendwie kaputt zu machen, so mit einem großen Hammer, und alle Jüngeren merken plötzlich so, nee, also da müssen wir jetzt tun, also, und das sagt er selbst, er macht es absichtlich, damit es halt praktisch die, ohne was sagen zu müssen, dass die Unterstützung von allein angeboten wird. Und das klappt immer sehr gut.
Ja, cool. Ja, du hast jetzt einen Begriff schon gesagt, der mich da auch anspricht, nämlich dieses Thema Lösungsorientierung. Das ist was mir auch in meiner Arbeit mit den Montagetruppen in großen Unternehmen immer wieder begegnet, ne? Und wenn ich jetzt nicht im Umkreis meiner gewohnten Infrastruktur bin, dann muss ich ja jedes Problem irgendwie kreativ und lösungsorientiert angehen. Wie läuft das dann vor Ort? Weil da wird es ja keinen Baumarkt geben, irgendwie drei Straßen weiter, wo ich mir irgendeinen Trumm kaufen kann, was mir fehlt.
Das ist korrekt. Also das heißt, Schritt Nummer eins ist erstmal die Planung. Also möglichst alles im Vorfeld richtig nachdenken, planen, damit Probleme möglichst im Vorfeld vermieden werden können. 100% alles vermeiden geht natürlich nicht. Dann gibt es also ein paar Überraschungen, und die muss man einfach so lösen, mit ein bisschen geschickt, und was passt dann am besten. Und dann ist es in der Tat ganz gut, also dass man ein paar guten Praktiker da unterwegs haben, die selbstständig sind und die praktisch einfach Lösungen finden, weil man muss einfach sich vorstellen, also wir gehen eigentlich nur 2 bis 3 Wochen sind wir vor Ort. Am Anfang gibt es viel Aufwand vorher, dann gibt es das praktisch die Umsetzung in der Zeit 2, 3 Wochen, und danach sind wir wieder weg. Das heißt, wir fliegen dahin nur für diese kurze Zeit. In diese kurze Zeit muss es alles klappen, weil wenn wir zurück müssen, das Projekt hat nicht geklappt, dann die großen Erwartungen, die dort waren, die werden da nicht erfüllt. Und das wäre schon sehr problematisch für vielleicht so eine Kleinigkeit, die wir gerade nicht richtig eingeschätzt haben, oder weil wir dann einfach nicht kreativ genug waren, eine Lösung zu finden. Vielleicht kann an der Stelle Angelika da ein paar witzige Beispiele nochmal nähen, entweder von Hulu oder von anderen Projekten, was es sonst da an der Stelle gab.
Ja, also ich glaube, man braucht tatsächlich immer relativ viel Improvisationstalent und auch Pragmatismus, um vor Ort eben Lösungen zu finden. Man muss auf die Leute auch zugehen. Wir sind ja nie alleine unterwegs, sondern immer mit Partnern. Die geben dann auch noch Hinweise, zum Beispiel, wo sich in der nächsten größeren Stadt ein Schlosser befindet, der uns dann vor Ort zum Beispiel noch ein paar Strommasten schweißen kann. Das ist sowas, was man typischerweise jetzt nicht von Deutschland aus dann bereits in Auftrag geben kann und vorbereiten kann. Anders als zum Beispiel die Solarmodule für die Photovoltaikanlage, die müssen wir natürlich vorher auch bestellen. Die haben natürlich auch eine gewisse Vorlaufzeit, bis die produziert sind. Dann ist es ja auch häufig so, in Hulu ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, dass unsere Projektleiter dann relativ schnell auch in das Dorf reisen, eben den beschwerlichen Aufstieg dann auch wagen und im Dorf gemeinsam mit den Dorfbewohnern auch alles vorbereiten. Das Material ist dann häufig noch gar nicht vollständig da zu diesem Zeitpunkt. Das Herausfordernde ist dann auch in dem Zusammenhang, wie schon so ein bisschen angeklungen, die Materiallogistik eben auch an diesem Übergabepunkt einige Stunden Fußmarsch vor dem Dorf dann zur richtigen Zeit alles bereitzustellen. Ich erinnere mich da auch, dass Peter, einer unserer Projektleiter, immer erzählt hat, es gab im Dorf ja auch kein Handyempfang. Wie macht man das denn vor Ort? Er ist dann auf die Idee gekommen und man hat auch keine gemeinsame Sprache im Übrigen gehabt mit den Dorfbewohnern. Also da lief ganz viel auch über Zeichensprache noch. Man zeigt dann so sein Smartphone, dass es irgendwo in der Nähe einen sogenannten Telefonberg gibt. Also wenn man da hochgeklettert ist, dann hatte man von oben aus Empfang und so hat man dann quasi eben mit dem Schlosser und mit der Materiallogistik quasi zum richtigen Zeitpunkt die Übergabe, so dass auch alle Bescheid wussten, sich dann auch dort treffen konnten, arrangiert. Das war aber durchaus beschwerlich. Also hoch und runter auf den Telefonberg hat schon mal 4 Stunden gedauert. Das kann man dann natürlich auch nur einmal am Tag machen.
Ich wollte gerade sagen, das überlegst du dir genau, ob das jetzt ein dringendes Telefonat ist.
Absolut.
Okay, genau, ja, richtig. Okay, also lösungsorientiert, kreativ. Ich höre jetzt auch raus, so dieser Kontakt zu den entsprechenden Leuten ist immens wichtig. Was mir dann dazu einfällt, in Europa gibt es ja für fast alles irgendwie eine Regel. Also es gibt entweder eine Behörde oder einen Gutachter oder irgendeinen Qualitätsmanager, der diese Regeln überwacht und auch durchaus mit gutem Grund und so. Welche Regeln sind für euch denn dann vor Ort entscheidend? Weil ich vermute, dass irgendeine DIN-ISO-Norm in Hulu nicht besonders hilfreich ist vielleicht. Also Angelika, die Frage ist, wie bereitet ihr euch darauf vor? Was steht im Vordergrund, wenn das jetzt dann wirklich so im Dschungel oder in der Wüste irgendwo losgeht? Abgesehen davon, dass ich davon ausgehe, dass diese Flexibilität schon auch sowas wie eine Kernkompetenz ist bei euch. Aber wie schaut's mit Regeln aus?
Es kommt natürlich auf das Land an. Verschiedene Länder haben auch unterschiedliche Voraussetzungen und Regeln. In Hulu war es zum Beispiel so, dass wir für die Inbetriebnahme der Anlage den lokalen, örtlichen Elektrizitätsversorger benötigt haben und mit ins Boot holen mussten, der dann eben eine Person vor Ort geschickt hat. Auch das musste dann natürlich koordiniert werden vom Dorf aus, als dann alles soweit fertig war. Alles andere konnten und durften wir da tatsächlich selber machen.
Okay, das heißt, da ist dann wirklich nur die absolut nötige Basis. Nicht wie es vielleicht bei uns manchmal, wenn man den Einschneiden hat, da muss ganz viel geregelt werden.
Ja, da erkundigen wir uns natürlich vorher, haben eben auch mit unserem Partner, das war so eine nordvietnamesische lokale Entwicklungshilfeorganisation, das Thema besprochen und entsprechend abgestimmt. Mhm.
Ja, das bringt mich dann gleich zum nächsten Aspekt, ne? weil mich interessieren würde auch, was euch dazu im Kontext Motivation einfällt. Also ihr hattet ja schon gesagt, eure Teams arbeiten ehrenamtlich, die sind eigentlich mitten im Leben, haben Job, Kinder, Karriere, Hausbau, tralala. Machen die das in ihrem Urlaub? Oder ist das vielleicht so eine Art, irgendwie so eine Art bedeutsamer Abenteuerurlaub für einige? Wie seht ihr das?
Ja, tatsächlich. Also wir sind hundertprozentig ehrenamtlich unterwegs. Wenn man jetzt mal von Peter, unserem aktiven Ruheständler, absieht, dann nehmen alle anderen, wie zum Beispiel Tom oder Roland jetzt auch für Hulu, hier üblicherweise so 3 oder 4 Wochen ihres Jahresurlaubs, um dann vor Ort ein Projekt zu realisieren. Am Ende treibt uns eben gemeinsam dann auch erstmal die Fähigkeit und das verbunden mit dem Wunsch, eben in dieser Zeit das Projekt, das wir davor lange geplant haben, auch erfolgreich umzusetzen und für die Menschen vor Ort dort einen Mehrwert, einen erlebbaren Mehrwert in ihrem Alltag und damit eben Entwicklung zu schaffen und zu ermöglichen.
Und was sind das dann für Leute, die ihr ansprecht? Also das wird ja irgendwie, unterscheiden sich die Menschen, die bei euch vor Ort sind, von dem Durchschnittsmenschen irgendwie drumherum? Oder sind das spezielle Typen? Haben die irgendwie spezielle Kompetenzen oder Werte?
Unsere Mitglieder oder?
Ja, eure Techniker. Ich meine, also, drei Wochen vom Urlaub, der andere ist ja schon unzufrieden, wenn er jemanden von der Arbeit abholen soll oder mitnehmen soll. Und die sagen, ja, 3 Wochen meines Jahresurlaubs gehe ich auf den Berg, gar kein Problem. Das finde ich cool und krass irgendwie.
Ja, also sagen wir mal so, das Kriterium Nummer eins, um bei uns Mitglied zu werden, ist einfach die Motivation. Also einfach die, die es gut finden, dann die wollen einfach, es gibt schon sehr viele Leute, die wollen es einfach was bewegen. Es ist im Grunde genommen genau so haben wir es am Anfang auch gehabt. Idealerweise, also muss ich auch ehrlich sagen, viel schöner ist es auch, wirklich die Projekte dann zu machen und nicht diese Verwaltung aus Deutschland, weil dort macht man wirklich das Projekt. Man sieht, was gemacht wurde. Man hat auch die Anerkennung, also die unglaublich hoch ist, also von den Leuten vor Ort. Und das ist eigentlich, also für mich eine der Hauptmotivationen. Also ich kann mich da erinnern, also ich habe selbst Projekte so in Haiti, dann auch in Nepal. Aber wenn man zum ersten Mal strahlende Augen sieht, die zum ersten Mal praktisch ein Licht auf Knopf sehen und dass sie dann fast sich fragen, wie funktioniert das überhaupt? Also das ist so eine Begeisterung, eine Dankbarkeit, die also einfach in der Form so in Europa, finde ich, nicht erlebbar ist. Und das ist wirklich also etwas, was ja, was man bekommt. Also das ist nicht so, dass wir immer, also klar, wir geben Unterstützung, wir helfen, aber das ist sehr viel auch praktisch andersrum. Willst du, Angelika, was ergänzen?
Ja, man kommt natürlich auch sehr nah mit Menschen in ihrem Alltag in Kontakt, so nah wie wahrscheinlich sonst tatsächlich nur selten. Also während dieser, ich glaube, es waren 3 Wochen in Honu, leben unsere Projektleiter natürlich auch den Alltag der Familie, haben etwa 30 Familien gelebt in Honu, komplett mit im Hause des Dorfvorstehers waren sie in diesem Fall. Die haben dann eben abends auch geholfen, also Korn aus Ähren zu pulen. Also man erlebt eben tatsächlich den Alltag der Menschen mit. Integriert sich dann auch mal so weit in dieser Zeit in das Dorf. Es führte dann sogar so weit, dass in der Zeit auch im Dorf eine Hochzeit stattgefunden hat. Unsere Projektleiter wurden da dann abends eben ganz automatisch mit reingenommen in diese Hochzeitsgesellschaft und konnten dann eben auch mitfallen. Also man wird Teil der Menschen vor Ort, obwohl man, wie auch in diesem Fall, manchmal gar keine gemeinsame Sprache hat, sondern sich eben doch dann über Zeichensprache oder an dem Tag, wenn der lokale Partner einander vorstellt, dann auch mit Hilfe eines Übersetzers unterhält. Und das ist sicherlich sehr spannend.
Ja, diese technische Distanz stelle ich mir ganz interessant vor. Ich war zwischen Menschen, die irgendwie mit einer Kerze Licht machen und dann jemanden, der sich überlegt, welche, keine Ahnung, Photovoltaik-Technik ich mit welchem Wechselrichter wie irgendwie. Also das ist ja, wie, da gibt es diesen Spruch, oder? Jede ausreichend entwickelte Technik wirkt wie Magie oder sowas Ähnliches. Also ist das was in der Realität bei euch stattfindet, dass da Leute wirklich das gar nicht als real irgendwie erleben, was ihr da aufstellt und die ganzen Zaubermittel und Zeug?
Es hängt vom Projekt ab, denke ich. Also es gibt, wir haben durchaus Projekte, die, wo trotzdem schon Strom gibt. Also Beispiel so in Afrika, also oder auch Haiti, manchmal so Krankenhäuser elektrifizieren. Manchmal geht es nur darum, dass es die Versorgung nicht zuverlässig ist oder zu teuer ist, beides zusammen, und deswegen kommen wir dann wieder im Spiel. Das heißt, an der Stelle ist es also vielleicht nichts Neues, also das ist keine Wow-Effekt, so wie bei Holu, dass man plötzlich, also anstatt Feuer plötzlich Licht, also aus dem Knopf plötzlich kommt, aber der Mehrwert ist trotzdem stark da. Also am Ende, für uns ist bei der Auswahl der Projekten geht es wirklich darum, wie viel Geld, wie viel Aufwand stecken wir da rein, um wie viel Nutzung kommt da raus. Deswegen geht es eigentlich schon darum, also gemeinsame Gebäude praktisch zu elektrifizieren und dann auch also so wie Schule, Krankenhäuser, die praktisch der Impact dann einfach die Auswirkung etwas größer ist auf möglichst viele Menschen. Und es geht auch darum, nicht nur die Technik, ich meine, das ist es. Also eigentlich könnte man glauben, also dass es vor allem um Technik geht. Ist es aber gar nicht, weil die größte Herausforderung für ein Projekt ist eben nicht praktisch die Größe von der Photovoltaik, die Größe von der Batterie genau zu rechnen. Mhm. Dafür können dann Experten sich einigermaßen gut einigen, je nachdem, was die Bedürfnisse sind. Dafür gibt's mathematisch mehr oder weniger eine Antwort, so ein bisschen vereinfacht gesagt, die passt. Ja. Aber wo es viel, viel schwieriger ist und was sehr, sehr oft unterschätzt wird, es ist praktisch, welche Antwort die richtige ist. Also ich versuche vielleicht am Beispiel, damit es konkreter ist. Mhm. Es ist kein Projekt, das wir selbst praktisch gebaut haben, aber so von Electricien Sans Frontières, so von den Franzosen, ein gutes Beispiel, wie, was ist ein richtiges Projekt und wie kann man durch diese saubere Bedarfsanalyse kleine Änderungen machen zwischen gut und falsch ein bisschen. Ja. In Afrika oft gibt's also praktisch Zugang zu Wasser, ist ein sehr wichtiges Thema. Und sehr oft gehen dann die Frauen also das Wasser aus dem Brunnen holen und die müssen relativ oft auch also ein paar Stunden da laufen, um dahin zu gehen und das Wasser zu holen. Und wenn man einfach so als Europäer kommen würden, dann denkt man sich, okay, vielleicht könnte man einfach eine elektrische Pumpe bauen, also mit Photovoltaik und Batterie, damit man praktisch deutlich besser praktisch und tiefer sauberes Wasser hinkriegt. Und das Ganze muss nicht vielleicht so weit weg sein, weil man tiefer vielleicht bohren kann, könnte man es vielleicht mittendrin im Dorf einfach bauen und dann, das muss doch die beste Lösung sein, da müssen die nicht mehr laufen, alles gut. Es klingt natürlich einfach aus draußen gesehen als die beste Lösung. Aber deswegen ist es diese Sozialaspekten berücksichtigen und die Kultur, das ist das Wichtigste, was man machen muss. Weil, wenn wir das tun würden, die Frauen, die das Wasser holen, es ist auch die einzige Möglichkeit, unter sich zu bleiben und praktisch sich da auszutauschen. Und wenn wir praktisch dieses Brunnen mittendrin im Dorf hätten, dann würden wir das abschaffen. Genau diese soziale Komponente, die eine extreme große Rolle hat. Und man würde natürlich was Positives bringen mit dem so sauberes Wasser, aber man hätte zusätzlich etwas Wichtigeres abgeschafft. Und das ist dann, also jeden Schritt, den man einfach macht, Änderung hat auch zusätzliche Auswirkungen. Und das ist gerade so, okay, wie sollen wir das ändern? Und um dieses Beispiel abzuschließen, besser wäre einfach zu sagen, okay, wir machen das in der Nähe vom Dorf, also vielleicht nicht mehr so weit wie vorher, aber weit genug, dass die Frauen praktisch unter sich nach wie vor austauschen können. So haben wir diese Aspekte nicht kaputt gemacht, sozusagen. Angelika, hast du vielleicht Ergänzung?
Ja, ansonsten ist uns natürlich auch sehr wichtig, dass die Begünstigten vor Ort Verantwortung für ihre Anlage übernehmen. Das fängt natürlich schon an wie in Honolulu, wenn es vorher noch gar nie elektrischen Strom gab, müssen wir natürlich auch für die Gefahren von elektrischem Strom sensibilisieren. Da spielen ja auch Kinder in diesem Dorf zum Beispiel. Das ist uns sehr wichtig, dann eben auch zum Abschluss des Projektes in Sachen Know-how-Transfer. Aber dann geht es ja vor allem auch daran, dass diese Anlage möglichst lange läuft vor Ort. Also wir schulen dann im Zuge der Übergabe eben auch die Menschen vor Ort, damit sie die Anlage übernehmen können, mit Blick auf Wartung und spätere Instandhaltung, dass sie auch einen Kontakt vor Ort haben, falls dann doch mal irgendetwas ausfällt oder ein Problem zu lösen ist, für das sie jetzt bisher selber noch keine Lösung entwickeln können. Das ist uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass die Projekte eben hier auch nachhaltig das Leben der Menschen da auch verändern und bereichern können. Und in Honolulu, das war eigentlich auch ganz interessant, es ist dann auch gelungen, so eine kleine Genossenschaft zu gründen rund um diese Solaranlage im Dorf. Also alle, die davon profitiert haben, am Anfang, Sie hat es ja auch schon ein bisschen gesagt, da werden natürlich so Gemeinschaftseinrichtungen, also die Schule, das Gemeinschaftshaus elektrifiziert, das Haus des Dorfvorstehers. Es war da nicht möglich, innerhalb der kurzen Zeit alle Häuser und Hütten eben zu elektrifizieren. Also alle, die davon profitieren, entrichten dann so einen kleinen Obolus. Mhm. Der wird dann genutzt, erstens, wenn es darum geht, eben auch mal eine Wartungsinstandhaltungsmaßnahme später zu finanzieren und zweitens eben auch dazu, um dann sukzessive mit dem Geld auch weitere Häuser zu elektrifizieren und um auch Geld zurückzulegen, wenn der Strombedarf mal wachsen sollte eines Tages und dann vielleicht eine Erweiterung der Photovoltaikanlage oder des Batteriespeichers ansteht.
Wow, also das ist schon wirklich sehr, sehr allumfassend, was ihr da denkt. Angelika, du hast jetzt gerade was über Geld gesagt. Ich habe auf eurer Website gesehen, dass ihr eure Finanzierung relativ konsequent darstellt. Mich würde trotzdem interessieren, wie das konkret gestaltet ist. Also ich weiß, es gibt einerseits Mitgliederbeiträge im Verein, Aber wie finanziert und wie realisiert ihr eure Projekte dann tatsächlich in der Praxis? Und natürlich, was auch wichtig ist, wie kann man sich da beteiligen, wie kann man mitmachen?
Ja, die Mitgliederbeiträge sind erstmal ein wichtiger Baustein, um unsere eigenen administrativen Kosten zu decken. Wir arbeiten aber, wie gesagt, komplett ehrenamtlich. Wir arbeiten auch viel virtuell und damit können wir unsere administrativen Kosten bei weitem decken. Also ein größerer Teil der Mitgliederbeiträge fließt auch direkt in unsere Projekte. Und ansonsten auch wirklich jeder Euro über die Mitgliedsbeiträge hinaus, der gespendet wird, den wir als Zuwendung zum Beispiel von Stiftungen, wo wir mal Anträge geschrieben haben, für Projekte auch erhalten. Nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, sagen, dass die Finanzierung tatsächlich manchmal mit oder oft mit die größte Herausforderung ist in unseren Projekten. Wir haben oft sehr schnell eine clevere technische Lösung dann eben auch entwickelt und dann sammeln wir meistens eben noch monatelang Geld, um das Projekt dann auch tatsächlich realisieren zu können. Und sobald die Projektkosten dann eben zusammen sind, beauftragen wir dann, wenn es eine Photovoltaikanlage ist, eben unseren lokalen Lieferanten mit der Fertigung beispielsweise der Module und buchen dann eben die Flüge, um das Projekt durchzuführen.
Und diese Finanzierung
kommt dann über jede Unterstützung.
Das sind dann Spenden, ich meine Finanzspenden von Leuten, die einfach sagen, das ist eine gute Sache, da unterstütze ich. Ist das Material auch oder wie läuft das?
Vieles sind Spenden, also von Privatpersonen, auch mal von Unternehmen. In letzter Zeit tatsächlich auch die ein oder andere Materialspende. Auch das ist sehr wertvoll, wie ein Werkzeugkoffer, den wir dann auch mit vor Ort nehmen. Und Werkzeug, das dann auch für die Wartung, Instandhaltung, Eigenregie benötigt wird, lassen wir dann eben zum Beispiel auch vor Ort, also diese Art der Materialspenden. Ja, und ansonsten freuen wir uns auch immer über die Zusammenarbeit mit Stiftungen.
Okay. Wenn jetzt jemand sagt, boah, das ist interessant, das will ich mir genauer anschauen. Was ist der beste Weg, um da irgendwie in Kontakt zu kommen? Wo kann man sich die erste Info holen über euch?
Also am besten direkt auf der Webseite. Da sind schon einige Informationen drin. Die haben wir auch. Also wir sind sie aktualisiert und die bietet eigentlich der beste Eingang. Also da kriegt man gut Bescheid, wie wir funktionieren, wie wir organisiert sind, was wir tun, mit Beispielen, mit Fotos. Und dann kann man dort auch direkt Mitglied werden. Gibt es also einfach unterstütze uns. Und dann, wenn jemand Mitglied ist, dann haben wir auch im Bereich Mitglieder jemand, der dann die neuen Mitglieder kontaktiert. Und der große Unterschied ist zu wissen, will jemand praktisch nur Spender sein, also Mitglied, aber eher passiv, ja, weil er keine Zeit hat, oder will wirklich da unterstützen, ohne vielleicht genau zu wissen, wo. Also es gibt immer extrem viel unterschiedliche Sachen und nicht nur für Elektriker. Ich meine, die meisten, also es sind auch viele, die nicht Elektriker sind. Ich meine, am Anfang hatten wir bei dem Gründer, also auch gar keinen Elektriker, das ist witzigerweise, muss man sagen, aber ja, war so.
Ihr habt Elektriker ohne Grenzen, ohne Elektriker gegründet.
Korrekt, korrekt. Wir haben sogar, cool, also weil Angelika erzählt hatte, dass sie leider nicht also im Vorstand gleich am Anfang dabei sein konnte, beruflich. Mhm. Dann mein Vertreter war ein Österreicher, das heißt beim Anwalt waren wir für die offizielle Gründung zwei Ausländer, Nicht-Elektriker, die dann gesagt haben, ja, wir wollen Elektriker ohne Grenzen in Deutschland gründen. Ist ein bisschen witzig,
scheint ja
aber
geklappt zu haben, erfreulicherweise.
Genau, Gott sei Dank haben wir mittlerweile natürlich viele Elektriker und wir sind trotzdem also deutlich größer und erfolgreicher geworden. Und ich denke, das ist jetzt gerade ein guter Zeitpunkt, gerade wo wir sind, wo wir viele auch digital machen. Das heißt, natürlich für alle, die sagen, ja, aber das ist doch in Karlsruhe, ich wohne da so weit weg, was soll ich da machen? Erstmal, unsere Mitglieder sind in ganz Deutschland verteilt, sogar auch im Ausland. Und dadurch, dass wir digital arbeiten, hat zum Beispiel für uns Corona keine Einschränkung in unserem normales Doing, also Verwaltungsdoing, also Kommunikation, IT und so weiter, weil wir einfach immer online uns treffen. Und natürlich die Einschränkung war für die Projekte, das ist völlig klar, weil wir nicht mehr hinfliegen dürfen. Ja. Aber fürs normale Alltag gar keine.
Habt ihr denn so eine Art Vision für die Zukunft? Also ich weiß nicht, Elektriker ohne Grenzen 2030, gibt es da irgendwie so ein Bild oder eine Idee, wo soll es hingehen?
So weit weg vielleicht nicht, aber also wo wir auf jeden Fall eindeutig Verbesserungsbedarf sehen, ist die Anbindung von Unternehmen.
Ja.
Da können wir wirklich besser werden und wir werden auch, also so wirklich als Partner, so Partnerschaftsvertrag haben wir als dieses Jahr als großes Ziel. Und ursprünglich
Klar.
die Vision war schon einfach so ein bisschen die Energiebranche in alle möglichen, also Arten, also so von Stiftungen zu Unternehmen, zu Elektriker selbst, zum wirklich so zu bündeln, damit wir noch viel mehr praktisch vor Ort umsetzen können. Und als Beispiel, ich glaube, ein gutes Ziel wäre, ähnlich wie die Franzosen zu werden. Das heißt, die sind 1300 Mitglieder. Die machen nicht 12 Projekte seit Gründung, sondern die sind so auf mehrere pro Jahr. Ich weiß nicht mehr, wie viel sie genau machen, aber vielleicht so durchaus 40 pro Jahr. Die haben Budget in Millionenhöhe. Also davon sind wir noch weit weg. Und die machen trotzdem nach wie vor alles vom Prinzip her mit Ehrenamtlichen. Das heißt, irgendwann natürlich haben sie ganz wenige Eingestellte, das ist unter 10, und sie schaffen nach wie vor dieses Prinzip der Ehrenamtliche zu behalten, was natürlich ein sehr großer Vorteil bietet, weil wenn man als Vollkosten ein Projekt überlegt, es gibt natürlich die Materialkosten, die ein Großteil sind, aber es gibt auch diese ganze Personalkosten, die notwendig sind, um ein Projekt umzusetzen. Und die sind bei uns also null. Und das heißt, der Wert von dem Projekt, wenn wir praktisch irgendjemand nach draußen beauftragen würden, sagen, okay, das muss das Projekt von A bis Z geplant werden, da gibt es eine Anfrage. Die ganze Arbeit, die wir als Ehrenamtliche machen, würde eigentlich Geld kosten. Das heißt, deswegen, jeder, der zu uns kommt, kann natürlich mit Geld uns unterstützen, aber gerne auch als Zeit. Das ist genauso wertvoll.
Wunderbar.
Ja, was auch
Ja,
noch so eine
bitte.
Vision von uns ist, ist eben zunehmend mehr Projekte zu realisieren. Wir haben am Anfang mal angefangen mit einem Projekt pro Jahr. So bis 2019 waren wir dann eben bei 6 Projekten pro Jahr, dass wir eben auch mal tatsächlich an möglichst vielen Orten in der Welt eben hier auch unterstützen und helfen können. Es ist auch eine Vision, eben zunehmend mehr Länder mit reinzunehmen in jetzt so die Projekte, die wir abdecken. Also zuletzt waren wir jetzt auch erstmals in Laos, in Ruanda, oder auch im Senegal entweder unterwegs oder im Senegal, das war jetzt noch in der Corona-Zeit, war natürlich die besondere Herausforderung, auch mal ein Projekt durchzuführen, bei dem wir gar nicht vor Ort sein konnten, wo wir eben alles tatsächlich von Deutschland aus steuern mussten
Wow.
und eben auch noch stärker und intensiver mit unseren lokalen Partnern hier zusammengearbeitet haben, als wir das eh schon machen.
Cool. Ja, Wahnsinn. Wir sind schon fast am Ende. Ich würde euch gerne noch beide fragen, ob es etwas gibt, was ihr auf persönlicher Ebene den Zuhörern mitgeben möchtet. Vielleicht irgendwie eine Botschaft, eine Weisheit oder irgendein anderer Gedanke, von dem ihr euch wünschen würdet, dass das irgendwie jeder mal gehört hat.
Also bei mir ist es so, das Motto geht nicht, gibt's nicht. Also es gibt in jedem unserer Projekte wirklich viele Herausforderungen. Die unterscheiden sich meistens auch von einem Projekt zum anderen. Aber ich habe im Laufe der letzten Jahre eben erlebt, dass wir jede Herausforderung annehmen und dafür Lösungen entwickeln können. Und damit auch alle die Projekte, die wir eben angepackt haben und wo wir bis zur Vorortumsetzung dann gekommen sind und hingeplant haben, vor Ort auch wirklich in diesen 2, 3, ich glaube in einem Fall auch mal 4 Wochen erfolgreich abschließen konnten.
Okay, so irgendwie so ein, die Richtung, irgendwie geht immer alles. Also, es
Und
muss
ja,
vielleicht
wir
auch.
verstehen es da auch so ein bisschen als Möglichmacher, richtig.
Okay, und Sylvain, wie sieht es bei dir aus? Hast du so einen Gedanken für uns?
Ja, mehr in die Richtung vielleicht dieses, also für die, die ein bisschen Sinn suchen, praktisch, wozu arbeite ich, was ist der Mehrwert, also von meinem Doing, also auch als Elektriker, dann dieses Stichwort Anerkennung, das ist jetzt bei uns einfach ganz, ganz groß und da fühlt man sich einfach richtig toll, da sowas auf die Beine gestellt zu haben. Und der Faktor Spaß, also wir sind wirklich eine sehr bunten Team, der einfach Spaß miteinander haben. Und das ist auch eine der Ziele bei der Gründung. Wenn wir schon eigentlich unsere ganze Freizeit geben, dann muss es auch Spaß machen und das gehört auch dazu. Ja. Insofern, ja, also wir sind echt froh, wenn neue Input gibt, neue Leute, die dann einfach dazukommen und sagen, ja, ich find's cool, ich weiß zwar gar nicht wie, aber ich will mitmachen. So haben die meisten angefangen. Mhm. Man braucht gar nicht wissen, was und wie, das wird sich vom alleine ergeben. Und sehr viele sind einfach so, weil sie so engagiert waren, im Vorstand am Ende gelandet und sind von heute auf morgen die engagiertesten Leute dabei. Ein paar sind sehr kurzfristig, dann haben die gesagt, okay, ich mache das Projekt, sind dahin geflogen. Und das ist gerade so, was alles mit diesem Verein möglich ist und einfach ganz tolle Menschen kennenlernen. Und das macht einfach immer Spaß, wenn man sich wieder real treffen darf, was wir mindestens einmal im Jahr wieder machen.
Ja, mir drängt sich gerade der Gedanke auf, so etwas in der Art sollte vielleicht einfach jeder Mensch einmal im Leben zumindest gemacht haben. Diese Erfahrung auch, ne? Einerseits die Entbehrung und die Schwierigkeiten, andererseits, wie du vorhin gesagt hast, das ist immer die leuchtenden Augen der Kinder, wenn dann plötzlich wirklich was funktioniert. Und das ist schon eine richtig, richtig, richtig bewundernswerte, tolle Sache, die er macht. Wir haben noch eine traditionelle Geschichte hier im Podcast. Ganz am Ende habe ich immer so eine Blitzfragerunde. Und das sind 5, 6 Fragen, auf die es eine ganz kurze Ja-Nein-Antwort oder ein einziges Wort geben sollte. Normalerweise quäle ich meine Gäste immer mit der ganzen Liste. Ich würde euch einfach abwechselnd fragen, wenn euch das recht ist. Da gar nicht so viel nachdenken, sondern einfach das rauslassen, was drinsteht. Ich fange vielleicht mit Angelika mal an. Angelika, ganz oben auf meiner Bucketlist steht aktuell ...
unser nächstes Projekt zu realisieren.
Okay. Könnt ihr schon sagen, was das sein wird?
Ja, das soll in Gambia stattfinden und dort wollen wir 3 Schulen elektrifizieren und gleichzeitig auch Brunnen bauen, also die dann auch mit elektrischen Pumpen betrieben werden sollen, denn das Grundwasser ist dort sehr tief.
Wow, okay. Silva, meine sinnloseste Konsumentscheidung der letzten Jahre war ...
Konsumentscheidung? Wahrscheinlich irgendwelche Geschenke für Kinder, die im Vergleich, also unsere, muss man die Großeltern eher bremsen, was die Kinder so in Europa alles kriegen. Und wenn man sieht, wie die Kinder dort mit nix zum Teil noch zufriedener sind,
Angelika, eine Jugendsünde, für die ich nie erwischt wurde.
Ihr stellt schwierige Fragen.
Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan.
Es ist tatsächlich schwierig. Also da drängt sich mir jetzt ehrlich gesagt nichts besonders auf.
Okay, alternativ ging ja auch.
Ich glaube, ich war ein ganz durchschnittlicher Jugendlicher.
Okay.
Auch das ist schwierig zu sagen.
Ja, okay. Oh, passt. Sehr.
Ja.
Sylvain, ... würde ich gerne mal meine Meinung sagen.
Da fällt mir nichts ein.
Okay, kein Problem. Nee, dann versuche ich nochmal Ja, macht nichts. Es ist ja spontan. Spontan darf auch nichts sein. Angelika, das Letzte, was ich bewusst gelernt habe, war ...
Schwedisch. Ich habe mich bis vor einem halben Jahr darin versucht, Schwedisch zu lernen.
Cool. Schwedisch. Aha. Spannend. Okay. Silva, dein mutigster Geniestreich bisher, egal ob er bislang erfolgreich war oder nicht.
Die Gründung von EOG.
Das hatte ich erwartet, dass das passiert. Ja, genau. Und die letzte Frage, vielleicht an euch beide. Wen sollten wir hier nochmal interviewen, von dem du oder ihr glaubt, das wäre ein spannender Mensch, der was zu erzählen hat? Habt ihr irgendjemanden, der so direkt aus dem Kopf in Frage kommt?
Also, ja, ist schwierig zu sagen. Jetzt in der Corona-Zeit, glaube ich, wäre es total interessant, jemanden zu interviewen, der da auch an vorderster Stelle steht, sich engagiert und hier auch gegen Corona mitkämpft.
Mhm. Dann werde ich mal fragen, ob ich einen Streeck kriege.
Schauen wir mal. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Helfer auch, ich sage mal, auf sehr praktische Ebene eben auch vor Ort, ja, die jetzt zum Beispiel in Impfzentren unterstützen, die jetzt kostenlose Tests eben auch durchführen, sich dafür schulen lassen. Also ich meinte vor allem auch so die kleinen Helden des Alltags oder auch jemanden, der in einem Krankenhaus arbeitet, eine Krankenschwester zum Beispiel oder Intensivpfleger. Ja, sowas könnte ich mir gut vorstellen.
Okay, danke dir. Gute Idee. Ja, danke euch beiden, Angelika, Silva, vom Verein Elektriker ohne Grenzen für dieses unterhaltsame und spannende Interview und den Einblick in den Alltag von Hightech-Helfern am Rande der Zivilisation. Sagt ihr mir noch einmal bitte, wie die Website heißt, auf der man sich da informieren kann?
Die heißt einfach www.elektriker-ohne-grenzen.de. Aber wenn man unter Google Elektriker ohne Grenzen eintippt, findet man das auch automatisch.
Ja, super. Herzlichen Dank euch beiden. Dankeschön für die Zeit und die spannenden Geschichten. Ich sag danke und bis zum nächsten Mal bei Redezeit, dem Podcast für Visionäre, Vordenker und Abenteurer von Red, der Marke für das Elektrohandwerk.